ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler sprechen wir in diesem Podcast über die militärische Entwicklung im Ukraine-Krieg und über zugehörige politische und militärpolitische Dinge. Herr Bühler ist heute, wie so oft, aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Der Fahrplan für heute, die aktuelle militärische und die aktuelle politische Lage. Bei letzterer wollen wir mal so Sachen einordnen wie den Stand der Verhandlungen zwischen Amerikanern und Russen und zwischen Amerikanern und Ukrainern. Wir schauen noch mal, wie Trump und seine Mannschaft ihre Linie in den US-Streitkräften durchsetzen. Zwar ist General Cavoli, über den wir beim letzten Mal gesprochen haben, noch im Amt. Also zumindest haben wir nichts Gegenteiliges gehört, aber andere mussten gehen, zum Beispiel die Chefin des Grönland-Stützpunktes der US-Streitkräfte, nachdem der US-Vizepräsident dort zu Besuch war. Die Frage der Kriegstauglichkeit deutscher Waffen und Waffensysteme bewegt viele unserer Hörerinnen und Hörer, deswegen greifen wir das heute auf. Und dann war am Montag, vorgestern, Bastian Feigl hier bei uns in Leipzig zu Besuch. Viele erinnern sich sicher, das ist der Unfallchirurg, der mittlerweile zweimal in der Ukraine war und dort geholfen hat, verwundete Soldaten, ukrainische Soldaten zu versorgen. Er war schon mehrfach auch zu Gast bei uns im Podcast. Die Gelegenheit habe ich dann am Montag natürlich genutzt, um ein kurzes Interview mit ihm aufzuzeichnen. Und so wie es passt und so wie es die Zeit erlaubt, beantworten wir natürlich auch immer wieder weitere Hörerfragen. Wir zeichnen diese Folge auf am Mittwoch, 16. April 2025. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der App der ARD Audiothek. Herr Bühler, die aktuelle militärische Lage. Starten wir wieder mit einem kleinen Überblick.
Die Kampfhandlungen dauern entlang der Front an. Nach ukrainischen Angaben mit etwas erhöhter Intensität auf der russischen Seite, aber mit gleichbleibend hohen Verlusten, eben auch auf der russischen Seite. Von oben betrachtet ist die Frontlinie schon fast statisch. Aber wenn man etwas näher rangeht, dann sieht man kleine, marginale Geländegewinne für die Russen, zuweilen auch für die Ukrainer, aber deutlich weniger. Und man sieht Angriffe und Gegenangriffe im Wechsel, also durchaus auf der taktischen Ebene, auf der örtlichen Ebene, sehr dynamisch, aber eben auf der größeren operativ-strategischen Ebene dann doch sehr statisch.
Wir schauen uns mal ausgewählte Schwerpunkte an der Frontlinie ein bisschen genauer an. Hier soll es zunächst auch nur um die Operationen am Boden gehen, wohl wissend, dass man dieses Geschehen manchmal nicht wirklich gut trennen kann von dem, was beispielsweise an Luftschlägen passiert. Zunächst mal die Region Kursk.
Also in der Region Kursk ist es so, dass die Ukrainer nach wie vor etwa 30 Kilometer nur noch in einem Streifen von 30 Kilometer Breite halten auf russischem Staatsgebiet. Russische Militärblogger berichten von ukrainischen Angriffen auf den Gefechtsstand eines russischen Regiments dort südwestlich von Kursk mit HIMARS. Es wird auch berichtet über Angriffe mit Drohnen auf ein Industriegebiet mit militärischer Relevanz im Bereich der Stadt Kursk. Also von daher kann man sagen, dass die Russen es geschafft haben, die Ukrainer tatsächlich fast aus Kursk zu verdrängen. Aber nach wie vor halten sie einen kleinen Streifen, der verteidigungsgünstig liegt, sodass zu erwarten ist eigentlich, dass sie den auch weiterhin als Stellung halten gegen mögliche Angriffe aus der Region Kursk auf die Ukraine.
Dann die Situation bei Charkiw. Die gegenüberliegende Stadt auf russischem Gebiet ist Belgorod.
Ja, die Ukrainer haben ja die Grenze nach Russland in die Region Belgorod überschritten und sie halten seither das Gebiet jenseits der Grenze an drei Gebieten. Die Kämpfe dort dauern an, da gibt es kaum Bewegung der Linie und dann muss man dann natürlich dazu nehmen, diesen alten Einbruch der Russen in die Region Charkiw bei der Stadt Woronesch. Hier dauern die Kämpfe an in der Stadt, um die Stadt, aber ohne Veränderung von irgendeiner operativen Signifikanz.
Und noch der Blick in den Donbass.
Ja, unverändert ist im Donbass die Lage so, dass es drei große Schwerpunkte gibt oder Brennpunkte. Das ist die Region Pokrowsk, die wir immer wieder gebracht haben, Chasiv Yar und dann Toretsk. Pokrowsk ist die Lage unverändert, die Kämpfe dauern an. Hier gibt es Gegenangriffe der Ukrainer im Südwesten von Pokrowsk. Es sieht nicht so aus, dass die Russen dort in nächster Zeit Erfolg hätten, die Stadt zu nehmen, jedenfalls mit Stand von heute. Bei Chasiv Yar und Toretsk halten die Kampfhandlungen innerhalb der Städte an. Allerdings ist es den Russen ja, das haben wir schon mal berichtet, im Norden von Chasiv Yar gelungen, an der Stadt vorbeizustoßen. In Toretsk hat man auch versucht, an der Stadt vorbeizustoßen. Und die beiden Angriffsbewegungen muss man jetzt als Ganzes sehen. Hier besteht durchaus eine operative Möglichkeit für die Russen, Teile der ukrainischen Armee zwischen der Stadt Chasiv Yar im Norden und Toretsk im Süden einzuschließen, um eine günstigere Position zu erlangen auf diese Städte Kramatorsk bis Konstantinjewka vorzugehen.
Okay, dann sind wir jetzt bei den Luftschlägen der beiden Seiten. Bei denen der Russen müssen wir auf jeden Fall den auf die ukrainische Stadt Sumy ausgreifen. Sumy im Nordosten der Ukraine. Die Russen haben die Stadt mit, ich glaube, zwei ballistischen Raketen angegriffen. Wieder gab es viele Todesopfer unter Zivilisten und zwar auch noch deutlich mehr als beim kürzlichen Angriff auf Kryvyi Rih.
Vielleicht noch ein Satz vorher. Die nächtlichen Drohnenangriffe Russlands dauerten in der letzten Woche an. Manchmal unterstützt durch einzelne ballistische Raketen. Das ist also das Bild, das wir in den letzten Wochen ja auch gesehen haben. So auch in der letzten Nacht, als es Odessa zum wiederholten Mal wieder getroffen hat. Was den Angriff bei Sumy angeht, dort starben mindestens 34 Menschen und mehr als 100 wurden verletzt, darunter wiederum Kinder. Der Angriff erfolgte am Palmsonntagmorgen, an dem schon viele Menschen unterwegs waren, auf der Straße waren. Es war wieder ein perfider Doppelschlag von zwei Iskander-Raketen, die aus dem Raum Kursk und Woronezh kamen. Also verhältnismäßig kurze Entfernungen mit folglich extrem kurzer Flugzeit. Die erste Rakete richtete große Schäden an einem Kongressgebäude an. Mindestens die zweite hatte einen Sprengkopf mit Streumunition, der die vielen Toten und Verletzten auf offener Straße verursachte. Offenbar kam der Angriff völlig überraschend, nicht bei Nacht und aufgrund der kurzen Flugzeiten der Raketen ohne Vorwarnung durch Luftalarm.
Die Russen sagen ja, wir haben auf eine Ansammlung von ukrainischen Offizieren bzw. Generälen und westlichen Unterstützern gezielt. US-Präsident Trump hat sich diese Darstellung auch schnell zu eigen gemacht. Wie bewerten Sie denn diese Aussage?
Also worauf auch immer sie gezielt haben, die Bilder sprechen ja eine andere Sprache. Die Opfer waren, bis auf zwei Soldaten, alle Zivilisten. Das war ein Angriff auf Zivilisten, erneut ein klares und abscheuliches Kriegsverbrechen.
Nun gab es aber dort wohl tatsächlich eine, ich sag mal, militärische Veranstaltung. Das hat der Gouverneur der Region, der jetzt übrigens entlassen werden soll, eingeräumt. Haben da die Russen vielleicht schlicht ein Ziel, Aufklärungsproblem oder was ist da?
Also der Gouverneur ist mittlerweile entlassen worden. Offensichtlich war der Druck in der Ukraine zu groß. Es hat ja große Diskussionen über diesen Angriff und diese zeitgleiche Veranstaltung, militärische Veranstaltung da gegeben. Zielaufklärungsproblem, ja möglich, dass sie eins haben, aber sie lösen es ja seit Jahren, indem sie überwiegend ukrainische Städte und zivile Infrastruktur bekämpfen. Das sind alles Kriegsverbrechen, wie andere Dinge auch, die wir im Zuge des Krieges immer wieder sehen, das Jagen von Zivilisten in Cherson mit Drohnen, die dort zu Fuß oder mit dem Auto oder mit dem Bus unterwegs sind, Erschießen von Kriegsgefangenen und so weiter. Die Liste könnte man lange fortsetzen.
Die Aussage der Russen, dass die Ukrainer Zivilisten da quasi als Schutzschilder missbraucht haben könnten, die erscheint mir persönlich auch ein bisschen fragwürdig, also schlicht deshalb, weil ja die Ukrainer wissen, dass das nicht funktionieren kann, also weil es den Russen ja im Zweifel völlig egal ist, ob dann nun auch Zivilisten sterben, das haben sie auch gerade angedeutet. Und diese Erfahrung hat man ja auch zur Genüge gemacht.
Also die russische Propaganda versucht, auch bei der Ukraine ein Kriegsverbrechen zu konstruieren mit dieser Aussage. Auch der Missbrauch von Zivilisten als Schutzschilde wäre ja ein Kriegsverbrechen. Nein, die es jetzt wieder getroffen hat, das waren Zivilisten auf der Straße, die am Sonntagmorgen dort unterwegs waren. Zivilisten, die dem Bus verbrannten, der von Streumunition der zweiten Rakete getroffen wurde. Das sind keine Schutzschilde, die man gegen ihren Willen in der Nähe von militärischen Einrichtungen festhält, in der Hoffnung, dass die Russen dann von einem Angriff Abstand nehmen. Das waren zufällig auf der Straße laufende Zivilisten im Übrigen. Und da haben Sie vollkommen recht, so etwas würde ohnehin nicht funktionieren, weil die Russen nahezu tagtäglich Städte bombardieren und in keiner Weise auf Zivilisten Rücksicht nehmen. Nur aus dem Gedächtnis, wenn wir uns erinnern an den Bahnhof in Kramatorsk, lange ist hier, 22 war das schon, das Theater in Mariupol, das Krankenhaus in Kiew, das von einer eiskalten Rakete getroffen worden ist, der Spielplatz in Kryvyi Rih in der vergangenen Woche. Also das sind Dinge, die mir spontan im Gedächtnis geblieben sind, aber da gibt es auch wesentlich mehr Beispiele, die genau in die gleiche Richtung gehen.
Und selbst wenn dort Soldaten unter vielen Zivilisten waren, es gibt doch im Kriegsvölkerrecht auch so den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, ne? Also dass man Angriffe sein lässt, wenn dort überproportional viele Zivilisten zu Schaden kommen würden, oder?
Ja, natürlich. Man muss das lassen. Das muss bei der Zielplanung berücksichtigt werden. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass man einen letzten Blick eben auch auf das Ziel hat noch, bevor man einen Angriff startet. Es muss klar sein, dass sich dort keine Zivilisten befinden, sondern nur eben das militärische Ziel.
Was man aber auch fragen muss, und jetzt komme ich nochmal auf diese militärische Veranstaltung zurück, die es ja offenbar gegeben haben muss. Und zumal nach 3 Jahren Erfahrung mit den Russen im Krieg, wie kann man auf die Idee kommen, so grenznah, Sumy ist mal 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt, also wie kann man auf die Idee kommen, dort eine größere Ansammlung von Offizieren zu organisieren, am besten noch, um ihnen dann irgendwelche Auszeichnungen zu überreichen?
Ja, da weiß man aber eigentlich zu wenig im Detail, muss ich sagen, um das beurteilen zu können. Man weiß nicht, wo das war. Im Freien war es offenbar nicht. War es in einem Schutzraum? War es in diesem Kongresszentrum? Wie groß war die Veranstaltung? All diese Fragen sind ja vollkommen offen. Aber Sie haben durchaus recht, der Schutz der Soldaten muss natürlich da einen Vorrang haben vor der Auszeichnung der Soldaten. Ja, da haben ja die Ukrainer wie auch die Russen eine große Tradition und beide hat es schon getroffen bei solchen Veranstaltungen. Aber wie gesagt, das weiß ich nicht, ist auch nicht öffentlich geworden, in welcher Größenordnung das war und wo es war.
Okay, wie sieht's mit ukrainischen Luftschlägen auf Ziele in Russland aus? Welche Bemerkenswerten gab es hier in den letzten 7 Tagen?
Also die Russen bezichtigen die Ukrainer jeden Tag, den Teilwaffenstillstand gegen die Infrastruktur nicht einzuhalten, wenn es ihn überhaupt gibt. Beweise dazu werden nicht vorgelegt, man findet dazu auch keine Bilder im Internet. Von größeren Luftschlägen gegen militärische Ziele weit hinter der Front ist allgemein zurzeit weniger zu hören. Obwohl es heißt, dass Moskau, Bryansk, Oryol und die Region Woronez mit Drohnen attackiert worden ist. Aber Details sind da nicht bekannt und für mich auch nicht auffindbar. Insgesamt scheinen sich die Ukrainer zurzeit auf relativ frontnahe Gebiete im russischen Hinterland zu konzentrieren. Dabei scheinen logistische Einrichtungen im Vordergrund zu stehen. General Sirski berichtet dieser Tage von insgesamt 12.000 Fahrzeugen, die im Zeitraum von Anfang 2025 bis heute zerstört worden sind, einschließlich gewisser Sonderausrüstungen, die er nicht näher benannt hat. Wenn das wahr ist, dann kann man die Versorgungsschwierigkeiten der Russen ermessen. Und daraus resultieren möglicherweise auch die deutlich verminderten Ansätze von gepanzerten Fahrzeugen bei ihren Angriffen. Wir haben sehr vielfach in den letzten Wochen zu tun gehabt mit Angriffen, die zu Fuß vorgetragen worden sind oder auch in Zivilfahrzeugen oder auch auf Motorrädern. Das ist eine zunehmende Tendenz, dass sie möglichst schnell die Distanz zwischen der eigenen Stellung und der Stellung der Ukrainer überwinden. Das ist natürlich ein Selbstmordkommando, aber könnte eben auch Ausfluss sein dieser Energieknappheit oder dieser Treibstoffknappheit, um es genauer zu sagen.
Okay, das zu den ukrainischen Luftschlägen. Herr Bühler, gibt es noch weitere wichtige Ereignisse, die Sie für erwähnenswert halten, die wichtig sein könnten, die aktuelle militärische Lage richtig zu beurteilen?
Naja, jetzt nicht die unmittelbare militärische Lage im Krieg, aber im Bereich der Unterstützung muss erwähnt werden, die erneute Sitzung im sogenannten Rammstein-Format, die am Freitag in Brüssel stattgefunden hat, die jetzt erstmals von dem deutschen Verteidigungsminister und seinem britischen Kollegen geleitet wurde. Der amerikanische Verteidigungsminister war nur über Videokonferenz zugeschaltet. Also es wurden umfangreiche Unterstützungszusagen von den ca. 50 beteiligten Staaten gemacht, unter anderem eben auch von Deutschland. Die Botschaft, die also von dieser Rammstein-Sitzung ausgeht, ist, die Unterstützung geht weiter, wenn es auch zurzeit keine Zusagen von amerikanischer Seite gibt. Zweitens, am gleichen Tag fand dann auch statt eine Sitzung der sogenannten Koalition der Willigen unter Führung von Frankreich und Großbritannien, die eine mögliche Friedenstruppe oder Schutztruppe für die Ukraine untersuchen. Wir hatten darüber im letzten Podcast gesprochen. Da sind nach wie vor viele Fragen offen. An diesem Thema sollten wir dranbleiben. Und der letzte Punkt ist, die Taurus-Debatte lebt bei uns wieder auf. Ich spreche das nur an. Ich meine, ich habe das den Taurus-Einsatz immer wieder befürwortet und habe immer versucht, die Argumente, die da vorgebracht worden sind, zu entkräften, weil sie sachlich auch falsch waren. Aber dieser Taurus ist so ein Symbol geworden, dass die Entscheidung heute schon schwierig fällt. Also zweifellos gibt es nach wie vor einen militärischen Nutzen, Versorgungswege zu zerstören, Versorgungseinrichtungen auf große Entfernungen anzugreifen. Aber man muss jetzt, glaube ich, sauber den militärischen Nutzen und auch die Wirkungen gegeneinander abwägen. In jedem Fall halte ich es für richtig, die Option offen zu halten und nicht wie bisher kategorisch öffentlich abzulehnen.
Also durchaus differenzierte Sicht bei Ihnen. Ich würde vorschlagen, wir reden da noch mal ein bisschen ausführlicher drüber, wenn es da irgendetwas geben sollte, dass das Ganze ein bisschen konkreter macht. Ich will eine konkrete Sache noch nachfragen, und zwar die Ukraine hatten wohl die zweite F-16 verloren. Der Pilot kam ums Leben und wenn ich das recht gelesen habe, hat sich der Jet durchaus in grenznahem Raum aufgehalten, also grenznah zu Russland. Warum? Also waren die Maschinen nicht dafür gedacht, aus einer relativ sicheren Entfernung zur Front mögliche Luftziele auszuschalten?
Also sie sind schon dafür gedacht, in Frontnähe eingesetzt zu werden. Die Ukrainer haben sie allerdings, seit sie die F-16 haben, insbesondere gegen Marschflugkörper und auch Drohnen eingesetzt und meist im westlichen Teil der Ukraine, das hatten Sie gerade erwähnt, also außerhalb der Reichweite der russischen Flugabwehrraketen. Und diese ist beträchtlich. Die beträgt bei den S-300-Systemen ungefähr 200 Kilometer. Die weiterentwickelte S-400, die hat eine Reichweite, die sogar deutlich darüber hinaus geht, in Einzelfällen bis zu 400 Kilometer. Also von dort aus können sie mit ihren Waffen auch in die Bodenkämpfe eingreifen, aber eben nur mit Abstandswaffen mit großer Reichweite. Warum nun dieses Flugzeug in dieser grenznahen Region Sumy geflogen ist, können wir von hier aus natürlich nicht sagen. Also war die Mission zu ehrgeizig, zu riskant, sind Fehler gemacht worden. War es ein Glückstreffer der Russen? All das, glaube ich, kann man nicht sagen. Das werden aber die Ukrainer sehr genau auswerten. Fest steht, dass sie nun eine Maschine weniger haben von einer zurzeit geheim gehaltenen Zahl von F-16, die sie bis jetzt haben. Und noch schlimmer, sie haben einen Flugzeugführer weniger und dem Vernehmen nach einen erfahrenen.
Dann Punkt an dieser Stelle. Unter die militärische Lage schauen wir auf die aktuellen politischen Entwicklungen. Wir hören wieder einmal Erfolgsmeldungen, die die Amerikaner verbreiten, über Fortschritte, die sie bei den Gesprächen mit Russland machen. Ist das für Sie nachvollziehbar?
Also bisher haben die Russen das ukrainische Angebot von Mitte März, das von den Amerikanern, nicht angeregt, wer zu schwach erzwungen worden ist. Also das Angebot zu einer 30-tägigen allgemeinen Waffenruhe nicht angenommen. Putin selbst hat es abgelehnt Mitte März. Der Teilwaffenstillstand, der in Folge dann ausgehandelt worden sein soll bei der Bekämpfung der Energieinfrastruktur, der ist offenbar so unscharf definiert und formuliert, dass er nicht wirklich besteht. Der zweite Teil Waffenstillstand, der in Rede stand, von und über dem Schwarzen Meer, ist von den Russen ebenso nicht akzeptiert worden. Aber immerhin soll es direkte Gespräche zwischen den Russen und den Ukrainern geben, auf Arbeitsebene. Ergebnisse gibt es da allerdings noch nicht. Aber was natürlich die Diskussion der letzten Tage bewegt hat, ist, dass Gespräch von dem Sondergesandten Witkoff, des amerikanischen Präsidenten und dem Präsidenten Putin selbst plus zwei seiner Geheimdienstmitarbeiter in St. Petersburg. Das war mittlerweile das dritte Gespräch. Witkoff hat selbst dem Sender Fox News ein Interview gegeben. Es rentiert sich, dieses Interview mal anzuschauen. Es ist nicht sehr lang. Aber es gibt viele Einblicke, glaube ich, in wie der Mann denkt und wie die Verhandlungen wohl laufen. Also er sagt, Putin will die fünf Territorien, also Krim und die vier Regionen bzw. Oblaste, Provinzen. Putin habe nicht näher genannte Sicherheitsgarantien zugesagt, was auch immer das heißen soll. Und Putin fordert natürlich, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt, dass auch keine Sicherheitszusagen ähnlich wie der Artikel 5 gemacht werden. Das Gespräch habe sich um viel mehr Details gedreht. Es sei eben eine komplizierte Situation. Witkoff sagt dann wörtlich, wir stehen möglicherweise kurz vor etwas, das für die Welt als Ganzes von großer Bedeutung wäre. Darüber hinaus glaube ich, dass die Beziehungen zwischen Russland und den USA durch attraktive Geschäftsmöglichkeiten neu gestaltet werden können. Ich denke, echte Stabilität, Partnerschaft schafft Stabilität. Zitat Ende. Und wenn man das Interview so ansieht, dann sieht man, dass Witkoff richtig stolz in die Kamera blickt. Der Fox-Moderator bedankt sich dann mit den Worten, Geld löst viele Probleme und sie waren während ihrer gesamten Karriere ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und wieder geht ein stolzes Lächeln über Witkoffs Gesicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich glaube, dass der Mann, ich kenne ihn ja nicht persönlich, der mag ja ein ehrenwerter Mann sein, auch ein erfolgreicher Geschäftsmann, aber er ist einfach überfordert und wird von Putin und seinen Spezialisten einfach mit so vielen Details über den Tisch gezogen, dass er noch nicht mal fertig bringt, so wie im letzten Interview auch mit Tucker Carlson, dann die Details richtig auch wiederzugeben. Also ich habe da kein großes Vertrauen in die Gespräche. Im Übrigen sehe ich auch innerhalb der Administration in Washington, dass die Unterstützung für Witkoff auch bröckelt, jedenfalls was Keith Kellogg angeht, den General und eigentlichen Sonderbeauftragten für die Ukraine und auch dem Außenminister Rubio.
Gut, wir werden sehen, wie das weitergeht. Gibt es denn irgendwelche Reaktionen von Seiten der Russen auf das, was Witkow da in der Öffentlichkeit sagt? Es war ja oft so, dass die Amerikaner etwas gesagt haben, dann die Russen wieder was ganz anderes gesagt. Haben Sie da was gehört?
Ja, der Sprecher von Putin hat ein sehr allgemeines Statement gegeben nach dem Gespräch mit dem Tenor, man mache Fortschritte, es waren gute Gespräche und so weiter. Aber dann kam kurz danach schon die Analyse von Sergei Naryschkin, das ist der Chef des Auslandsgeheimdienstes, und dann auch der Außenminister Lavrov. Also beide formulierten nach dem Gespräch in St. Petersburg die russische Position zur Beendigung des Krieges. Schauen wir uns erstmal die von Naryschkin an. Erstens Verzicht auf den NATO-Beitritt der Ukraine. Zweitens Verzicht auf die Krim und die vier Provinzen. Drittens Denazifizierung. Viertens Demilitarisierung der Ukraine. Und fünftens atomfreie Ukraine und neutraler Status. Wenn man sich das ansieht, gerade Denazifizierung, Demilitarisierung, dann kommt uns das bekannt vor, zusammen mit dem Verzicht auf NATO-Beitrag. Das waren nämlich die politischen Ziele, die Putin zu Beginn der Offensive im Februar 2022 formuliert hat. Das heißt, das, was eigentlich absehbar war, ist so eingetreten, dass die Ziele nach wie vor die gleichen sind, wie sie schon zu Kriegsbeginn oder zu Invasionsbeginn von Putin genannt worden sind. Lavrov hat dann in das gleiche Horn gestoßen. Er hat insbesondere deutlich gemacht, dass es auf keinen Fall in Frage komme, dass man wieder auf die Grenzen von 1991 zurückfallen würde. Russland würde niemals die russischen Minderheiten, die russischsprachigen Minderheiten in der Ukraine im Stich lassen und verwies da auch auf den Verzicht der Krim und auf die vier Provinzen.
Dann kann man ja gespannt sein, wie die Amerikaner wiederum darauf reagieren. Optimistisch darf man, glaube ich, nicht so sein. Trump hätte ja quasi das Gleiche sagen können, auch wie Witkow. Der hätte noch 20 Mal mehr Ich gesagt, aber im Prinzip trotzdem das Gleiche. Und er hat ja ein weiteres Mal die Ukrainer verantwortlich gemacht für diesen Krieg. Also mir scheint das nicht nur eine Frage einer äußerst flachen Lernkurve von Trump zu sein, vielleicht sogar eine Lernkurve, die ins Negative geht, sondern da ist doch wirklich, steckt doch mehr dahinter, oder?
Ich glaube schon. Wobei man sagen muss, Trump hat schon Putin als Ersten genannt, was die Verantwortung für den Krieg angeht. Der Zweite, den er genannt hat, war Biden, sein Vorgänger. Und der Dritte war Zelensky. Also das ist häufig etwas verkürzt dargestellt in den Medien, so wie Sie es jetzt gerade gebracht haben. Ich glaube, man muss Fairness halber sagen, dass es doch auf diese drei Personen dann ausgedehnt worden ist. Interessant ist die Reaktion von Zelensky, die heute Morgen durch die Medien bekannt wurde. Also Zelensky warnt den Verhandlungsführer, damit meint er Witkow, vor unzulässigen Zugeständnissen an die Russen und hat ihm nicht namentlich unzureichende Kompetenz vorgeworfen. Über die territorialen Zugeständnisse entscheide nur das ukrainische Volk. Das ist also eine klare Position, die Zelensky jetzt da dagegen stellt. Insgesamt, Herr Deisinger, ich bin nicht sehr optimistisch, dass das in absehbarer Zeit zu einem Waffenstillstand kommt, dem die Ukraine bereits zugestimmt hat. Das sollte ein Waffenstillstand sein, der auf 30 Tage beschränkt ist. Und in diesen 30 Tagen wollte man dann eine Friedenslösung für den gesamten Krieg finden. Also das ist in meinen Augen völlig illusorisch, wenn ich die letzten Wochen seit Mitte März anschaue.
Machen wir einen Punkt unter dieses Thema. Wir haben beim letzten Mal über ein Hearing des US-Vier-Sterne-Generals Christopher Cavoli gesprochen. Ich sagte damals, dass es bei seinen Aussagen fast ein Wunder sei, dass er noch nicht gefeuert wurde. Ich habe das auch nur halb sarkastisch gemeint, denn man kann ja bei weit geringeren in Anführungszeichen vergehen, seinen Posten verlieren, komme ich gleich zu. Haben Sie eine Ahnung, Herr Bühler, was hält Donald Trump eigentlich davon ab, jemanden wie Cavoli rauszuwerfen? Also immerhin, das hatten wir besprochen, hat der ja in der Öffentlichkeit Ansichten geäußert, die denen von Trump eigentlich unvereinbar gegenüberstehen. Das wird ja jetzt nochmal umso mehr deutlich, als Trump wieder, wie jetzt gerade auch gesagt, die Ukraine für den Krieg zumindest mitverantwortlich gemacht hat.
Also die Sprache der Amerikaner ist ja zurzeit so, dass man an der NATO weiterhin festhält, dass die NATO auch im amerikanischen Interesse ist, dass man die NATO weiterhin unterstützen will. Das kommt unter anderem vom Außenminister Rubio beim Außenministertreffen in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche. Chris Cavoli hat in seiner Eigenschaft als Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte in Europa im US-Senat vorgetragen, also in seiner nationalen Rolle. Er hat ja aber eine Doppelrolle, wie wir es beim letzten Mal schon besprochen haben. Er ist auch NATO-Oberbefehlshaber in Europa. Also inhaltlich gibt es aus meiner Sicht an seiner Bewertung nichts auszusetzen. Die steht ja auch in allen relevanten Dokumenten, die öffentlich sind, der Amerikaner drin, in der nationalen Sicherheitsstrategie und überall. Er greift zwar zwei Dinge auf, über die haben wir übrigens nicht gesprochen beim letzten Mal, die in Trump-nahen Kreisen immer wieder genannt werden. Also die Europäer sollten den Posten, den NATO-Posten des SACEUR, wie er heißt in der englischen Abkürzung, also des Oberbefehlshabers für Europa, übernehmen. Und die beiden US-Kommandos für Afrika und für Europa, die es hier gibt, das Europäische führt eben auch Cavoli, die sind beide in Stuttgart und die sollten fusioniert werden. Und da hat er sich ganz sachlich damit auseinandergesetzt und hat gesagt, ich habe da nicht die Kompetenz, die amerikanischen Streitkräfte in über 50 Staaten zu führen. Das wäre eine Leitungsspanne, Führungsspanne, wie Sie es nennen wollen, die über die Kompetenz eines Kommandos hinausgeht. Also er hat da durchaus den Positionen aus dem MAGA-Lager widersprochen. Aber auch das ist in einer Art und Weise passiert, dass ich da nicht sehe, dass er sich da irgendwie schuldig gemacht hat. Das sehe ich nicht
tatsächlich. Na, Sie nicht, aber Trump doch vielleicht.
Ja gut, aber immerhin, er ist auch Oberbefehlshaber der NATO in Europa. Und auch wenn er dort als nationaler US-Kommandeur gesprochen hat, muss man natürlich berücksichtigen, dass das auch NATO-Positionen sind, die hier vorgetragen worden sind, die mit den Amerikanern so formuliert worden sind. Das sind ja gemeinsame Positionen. Und da nun ein Exempel zu statuieren, Oberbefehlshaber der NATO, ich glaube, das würde dem anderen Ziel, das gerade auch postuliert worden ist vom Außenminister Rubio, einfach widersprechen. Deshalb glaube ich da nicht dran.
Ja. Dann kommen wir mal zu den unteren Rängen. US-Vizepräsident Vance war Ende März auf Grönland und ich erinnere mich, wie Sie, Herr Bühler, davon erzählt haben, dass Sie da die Befehlshaberin der US-Streitkräftebasis dort bei einer Veranstaltung haben sitzen sehen. Nun, zwei Wochen später ist die Frau gefeuert, Colonel Susanna Myers. Was ist da passiert?
Ja, Ende März hat der James D. Vance, der Vizepräsident, versucht, Grönland zu besuchen. Zunächst sollte ja seine Frau alleine reisen in Begleitung des Sicherheitsberaters Amerikas. Nachdem aber die Regierung von Grönland signalisiert hatte, dass sie für Gespräche nicht zur Verfügung stehe wegen der Regierungsbildung, die noch nicht abgeschlossen war, beschränkte sich der Besuch auf die US-Basis Pituffik, geführt eben von dieser Frau Oberst Susanna Myers. Das ist eine kleine Basis mitten in der Arktis, eine in weiten Teilen automatisierte Überwachungsstation. Es gibt dort etwa 150 Soldaten, Wachpersonal, Fachpersonal zur Überwachung der Sensoren, die dort stationiert sind. Dazu gibt es Zivilpersonal, Grönländer, Dänen, Kanadier, also durchaus eine multinationale Belegschaft dort. Vance hatte sich auf dem Stützpunkt gegenüber der Presse über die dänische und grönländische Regierung folgendermaßen geäußert. Zitat, sie haben gegenüber der Bevölkerung Grönlands keine gute Arbeit geleistet. Sie haben zu wenig in die Bevölkerung Grönlands investiert und sie haben zu wenig in die Sicherheit dieser unglaublich schönen Landmasse investiert. Also unmittelbar an die Regierung Grönlands und an die dänische Regierung gerichtet. Also wenige Tage später wandte sich dann Frau Oberst-Meyers mit einer E-Mail an alle Bediensteten ihrer Dienststelle, militärisch und zivil, und schrieb unter anderem, Zitat, die Bemerkungen des Vizepräsidenten spiegelten nicht die Auffassung des Stützpunkts wider. Ich verpflichte mich, dass, solange ich das Glück habe, diesen Stützpunkt zu leiten, alle unsere Flaggen stolz wehen werden, gemeinsam. Also damit meint sie die Nationalflaggen ihrer multinationalen Belegschaft dort. Stunden später wurde sie ihres Kommandos enthoben. Der Sprecher des Pentagon, Parnell, schrieb, Maßnahmen, die die Befehlskette oder Präsident Trumps Agenda untergraben, werden im Verteidigungsministerium nicht toleriert. Sie wurde nicht entlassen, wie andere, aber ihrer Führungsposition enthoben.
Ich will nochmal das Primat der Politik hervorkramen. Darum wissend, hat denn Colonel Meyers da was Falsches gemacht mit dieser Mail oder nicht? Lassen wir vielleicht mal unsere Meinung außen vor, dass das, was Trump und seine Leute da zum Thema Grönland sagen, äußerst suspekt ist.
Also diese Frau ist Kommandeurin eines für die Überwachung der Arktis äußerst wichtigen Vorpostens, weit ab von jeder Zivilisation. Dort gibt es die Frühwarnsysteme, die anfliegende Raketen auf den nordamerikanischen Kontinent erkennen können. Sie führt eine Basis, auf der Menschen, wie gesagt, von mindestens 4 Nationen beschäftigt sind. Das Wenigste, was sie brauchen kann, ist eine interne Auseinandersetzung über Trumps und Vance Agenda zu Grönland. Mission first, wie die Amerikaner sagen. Die Mission geht vor. Und so hat sie Stellung bezogen, sodass eben diese Äußerungen von Vance nicht für den Stützpunkt zutreffend sind. Sie äußert sich also ausschließlich für ihren Verantwortungsbereich, um sich dort auf die militärische Aufgabe konzentrieren zu können. Man kann annehmen, dass es wegen dieser Äußerungen von Vance Diskussionen unter der multinationalen Belegschaft gegeben hat, die sie damit wohl stoppen wollte. Aus meiner Sicht hat sie nichts falsch gemacht.
Naja, aber wie würden Sie denn handeln? Also Sie sind Kommandeur und einer Ihrer unterstellten Offiziere, der, weiß nicht, irgendwo Chef eines Bataillons ist, der schreibt in der Mail, dass Sie da falsch liegen mit dem, was Sie sagen, dass das, was Sie sagen, nicht richtig sei, beziehungsweise, dass er das, was Sie meinen, so nicht mittragen könne. Der untergräbt doch in dem Moment Ihre Autorität. Und das ist doch etwas, das das Militär so gar nicht gebrauchen kann.
Also streng rechtlich betrachtet ist der Vizepräsident nicht Ihr Vorgesetzter. Er ist nicht Teil der Befehlskette. Aber lassen wir das mal zur Seite. Das ist etwas formalistische Betrachtung. Selbstverständlich kann sich jeder Soldat an seinen Vorgesetzten wenden und ihm schreiben, dass dieser hier und da falsch liegt. Und das kommt auch vor. Dies zu akzeptieren ist überhaupt kein Autoritätsverlust. Also gute Kommandeure fordern sogar den Widerspruch in der Diskussion heraus, um da zu einer guten und zu der besten Lösung zu kommen für
aber
ein Entscheidungsproblem.
Die Mail war doch nicht an den Pentagon-Chef oder an Donald Trump, sondern die war doch an die Belegschaft.
Ja gut, die war an die Belegschaft, aber sie ist eben durchgestochen worden und lag dann sofort bei der Zeitung Military.com in Amerika und dann natürlich sofort im Pentagon.
Na und wenn das an die Belegschaft, also nicht an den Vorgesetzten, sondern an die Belegschaft geschickt wird, dann ist es doch ein Untergraben der Autorität.
Also sie hat gesagt, dass sie die Äußerungen nicht die Auffassungen des Stützpunkts widerspiegeln, weil sie eben glaubt, dass das nicht zutreffend ist für den Stützpunkt selbst in seinen engen Grenzen. Und wenn man sich überlegt, was Vance da auch gesagt hat, gegenüber der Bevölkerung Grönlands keine gute Arbeit geleistet, dann fiele das ja auch auf den Stützpunkt zurück. Wenn es sagt, es ist zu wenig investiert worden in den Stützpunkt, dann ist das sicher auch sachlich falsch. Da ist eine ganze Menge investiert worden. Und dass man nicht in die Sicherheit des Stützpunktes investiert hat, das ist auch falsch. Und das ist auch jedenfalls nicht zutreffend für den Stützpunkt. Und insofern kann sie für ihren Verantwortungsbereich dies ausschließen. Und das hat sie gemacht gegenüber ihrer Belegschaft, um dort eine beginnende Diskussion unter den Nationen, die dort beschäftigt sind, auszuschließen.
Also halten wir fest, Sie, Herr Bühler, hätten Sie nicht entlassen, wenn Sie Vorgesetzter wären. Aber Sie sind ja auch kein Amerikaner, der unter einem gewissen Druck steht. Aber der Fall von Colonel Myers.
Es gibt nicht den Amerikaner. Ne? Also ich kenne genügend und ich hatte genügend amerikanische Generale unter meinem Kommando. Ich war mehrfach amerikanischen 4-Sterne-Generalen unterstellt. Und da ist man ganz offen umgegangen mit den eigenen Auffassungen. Und wenn man dort eine gegenteilige Auffassung hat, dann hat man die auch geäußert. Oder wenn man glaubt, etwas interpretieren zu müssen, was von der Spitze gekommen ist, dann ist es auch hingenommen worden. Also das ist keine Eigenschaft der Amerikaner, sondern das sind die Eigenschaften bestimmter Amerikaner im Augenblick.
Ich wollte noch fragen, dieser Fall von Colonel Myers ist ja nicht der einzige bei den nachgeordneten Rängen. Sie haben da auch noch so einiges gehört, glaube ich, ne?
Naja, also nachgeordnet würde ich jetzt den weiteren Fall nicht nennen. Es handelt sich hier um eine Frau Vizeadmiral, Shoshana Chatfield heißt sie, von der US Navy. Sie war ebenso wie die Befehlshaberin der US Navy, Admiral Lisa Franchetti, über die wir vor einigen Wochen gesprochen haben, eine der hochrangigen Admirale der US Navy. Lisa Franchetti wurde ja vor ein paar Wochen schon entlassen, wir hatten darüber gesprochen. Und nun folgt auch Shoshana Chatfield. Sie war in Brüssel ständige Vertreterin im NATO-Militärausschuss, dem höchsten militärischen Gremium der Allianz. Zwar wurden offiziell keine Gründe genannt, aber es zeichnet sich schon ein Muster ab. Die amerikanische Presse, also hier die Washington Post, schreibt, dass Frau Chatfield bei einer Feier zum Tage der Gleichstellung der Frau schon im Jahr 2015 gesagt habe, unsere Vielfalt ist unsere Stärke. Ein Satz, den hätte ich auch sagen können als Kommandeur zu irgendeinem Verband, dem ich vorstehe. Hexet prangerte, also der Verteidigungsminister, prangerte diesen Satz später öffentlich als den dümmsten in der Militärgeschichte an. Es wird also jetzt das vollzogen, was die Neuen an der Spitze angekündigt haben. Und man kann damit rechnen, dass dies fortgesetzt wird.
Okay, dann machen wir einen Cut an dieser Stelle und fahren bei unseren Themen weiter fort. Die tatsächliche oder nur scheinbare Nicht-Kriegstauglichkeit von deutschen Waffen wollen wir noch besprechen, das machen wir gleich. Zuvor kommen wir zu Bastian Feigl. Ich sagte ja eingangs, Unfallchirurg hier in Deutschland. Er war auch zu Einsätzen in der Ukraine, um verwundeten ukrainischen Soldaten zu helfen. Wir haben schon mehrfach mit ihm hier im Podcast gesprochen. Immerhin beschränkt sich seine Hilfe ja auch nicht nur auf Einsätze vor Ort. Er organisiert auch hier in Deutschland Unterstützung. Ebenso wie übrigens auch Familie Gras, deren Hilfsprojekte wir auch schon seit längerem hier im Podcast begleiten. Ja, und nun hat es sich ergeben, dass Herr Feigl privat in Leipzig war. Und da haben wir gesagt, na, die Gelegenheit nutzen wir doch mal, um uns auch persönlich zu treffen. Das war am Montag, er war hier bei uns im Sender, hat sich alles Mögliche angeschaut. War auch bei einer Redaktionskonferenz dabei. Am Ende seines Besuchs haben wir uns in ein Studio gesetzt und ein kleines Interview für diesen Podcast aufgenommen. Und genau das würde ich jetzt gern mal zu Gehör bringen. Ja, Herr Feigl, Sie fahren hoffentlich, wenn Sie dann wieder nach Hause fahren, mit guten Eindrücken, was Sie hier so gesehen haben.
Ja, es war das erste Mal, dass ich mir sowas angucken durfte, auf jeden Fall. Spannend, wie das läuft und wie das Ganze im Hintergrund organisiert wird und wie viel Arbeit das ist, wie viele Leute hier arbeiten müssen.
Ja. Lassen Sie uns mal kurz noch über den Stand bei Ihrer Hilfsarbeit reden. Es kennt ja gar nicht mal jeder, der den Podcast hört, Sie. Sie waren schon öfter bei uns zu Gast. Es kommen immer Leute, neue Hörerinnen und Hörer dazu. Vielleicht können Sie mal kurz noch ein bisschen umreißen, was Sie da genau gemacht haben. Also Sie waren zweimal bislang in der Ukraine, ne?
Genau, ich war 23 im Sommer in der Ukraine im Donbass für 5 Wochen und 24 war ich im Herbst für 3 Wochen auch wieder im Donbass. War fast dieselbe Ecke, aber halt unterschiedliche Tätigkeiten.
Was haben Sie da gemacht?
Das erste Mal war ich bei einer NGO tätig, die mit einer Brigade zusammen arbeitet und da habe ich Medevac gemacht, also sprich medizinische Evakuierung von Verwundeten von der Front bis zu einem Stabilisierungspunkt und das zweite Mal war ich in einem Stabilisierungspunkt tätig als Chirurg dann auch. Das erste Mal war eher so notarztartig und das zweite Mal als Chirurg in dem Stabilisierungspunkt.
Was nimmt man davon wieder mit zurück nach Deutschland? Als wir vorhin durch die Redaktion gegangen sind, hat ein Kollege Sie gefragt irgendwie, ob Sie die Eindrücke wieder aus dem Kopf kriegen und Sie haben geantwortet, das will ich gar nicht.
Ja, ich möchte mir das schon auch bewusst halten, den Kontrast zu dem, was wir hier haben. Also es ist dort eine völlig andere Welt. Und die medizinischen Eindrücke, die unterscheiden sich jetzt nicht so sehr von dem, was Sie als Unfallchirurg und Notarzt hier in Deutschland sehen, manchmal. Aber das drumherum ist das, was so anders ist. Also eine völlig andere Welt. Und das ist dort die Realität und unsere ist so anders.
Aber wer noch nicht dort war, also jeder hat natürlich schon Filme gesehen, in denen es Szenen gab, die grausam waren, Kriegsszenen. Und man ist vielleicht geneigt zu sagen, ja, ich kann mir so einigermaßen vorstellen, was da passiert. Wenn ich es recht verstanden habe, Sie sagen aber, man kann es, nee, weil wenn man es nicht gesehen hat, kann man es sich nicht vorstellen.
Also ich sage oder ich antworte auf die Frage, es ist unvorstellbar. Man kann es sich eigentlich nicht vorstellen und es ist auch unbeschreiblich. Ich kann das in Worten beschreiben, darstellen, versuchen, irgendein Bild zu vermitteln, aber das trifft nie ganz die Realität. Also das ist, weil es alle Ebenen betrifft. Ne? Also sie hören den Krieg, sie spüren den Krieg, sie riechen den Krieg und es macht was in ihnen drin. Weil sie haben dort, wenn sie 20 Kilometer von der Front in der Stadt wohnen, sie haben 24 Stunden am Tag diese Bedrohung, also dass in diese Stadt reingeschossen wird. Und das löst einen subtilen Stress aus. Man gewöhnt sich dran nach einer gewissen Zeit. Also wenn sie ankommen, ist das eine ganz andere Stresssituation, als wenn sie da mal 3 Wochen sind. Aber es ist trotzdem immer da, diese Bedrohung. Und ja, das ist schwer vorstellbar, wenn man das nicht gespürt hat.
Und man fragt sich aber dann trotzdem, warum macht er das? Wenn er das erste Mal hinfährt, hat er noch keine Vorstellung gehabt, wie es war oder wie es wirklich ist. Dann kommt er wieder zurück, fährt dann aber nochmal, obwohl er gesehen hat, wie schlimm das alles ist irgendwie. Hat er keine Angst? Haben Sie keine Angst?
Also wenn ich keine Angst haben würde, wäre es, vielleicht ist Angst das falsche Wort, aber ein Riesenrespekt davor, was dort passiert und was passieren kann. Sie müssen sich immer bewusst sein, dass es wahnsinnig gefährlich ist, was sie da tun. Dazu gehört sicher auch ein Stück weit eine Angst dazu, aber die Angst darf nicht ihr Handeln bestimmen, sonst sind sie da funktionsunfähig. Das heißt, natürlich hat man so eine gewisse Angst und ich habe gesagt, einen Stress hat man, ne, also einen Grundstress. Und manche Situation ist auch beängstigender als eine andere, aber also ich habe jetzt dort keine 5 Wochen am Stück Angst gehabt. Und es gibt ja auch Situationen dazwischen. Also es ist ja nicht nur, dass der Krieg immer da ist, er ist im Hintergrund da, aber er ist nicht immer präsent. Das ist halt ja beim Arbeiten so.
Was denken Sie, was die Hürde ist für möglicherweise auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, es ihnen gleich zu tun? Also es gibt ja viele Ärzte, die da sicher hinfahren könnten, die da helfen könnten, weil natürlich Ärzte auch immer wieder gebraucht werden, aber es gibt natürlich auch viele Ärzte, die sich ganz bewusst entscheiden und sagen, ich mache das nicht, ich spende zwar oder irgendwie, aber ich kann da nicht hinfahren. Haben Sie eine Ahnung, was konkret die Hürde ist?
Also wenn man sich das im Frieden schon nicht vorstellen kann, dass man es machen kann, dann ist, glaube ich, gut, wenn man nicht hinfährt. Weil dann ist ja von vornherein so, dass man mit der Situation wahrscheinlich nicht gut umgehen kann. Und das ist auch legitim. Also jeder, der sagt, ich kann das nicht, hat recht. Also dann kann er es nicht und dann sollte er es nicht tun.
Bei Ihnen, soweit ich weiß, steht aber erstmal auch keine nächste Fahrt in die Ukraine an. Stattdessen machen Sie, arbeiten Sie aber von zu Hause aus. Also nicht nur in Ihrem ganz normalen Beruf, sondern Sie machen ja, betreuen ja Hilfstransport oder Hilfsprojekte. Was machen Sie da genau?
Ja, sehr befeuert von dem ersten Mal, als ich in Ihrem Podcast hier quasi auftreten durfte, habe ich eine recht große Spenderschaft, auch eine sehr treue Spenderschaft bekommen, die hauptsächlich Geld spenden. Von dem Geld kaufe ich Material, also sprich dieses sehr spezielle Medizinmaterial, was man braucht, um die Soldaten zu versorgen, und Material spenden. Und ich sammle das quasi bei mir und verteile das dann an die entsprechenden Stellen. Und das hat inzwischen auch ein Ausmaß angenommen, dass ich es alleine gar nicht mehr schaffen kann, sodass ich mir jetzt auch personell Hilfe geholt habe. Ein guter Bekannter von mir hat eine kleine NGO und mit dem kooperiere ich jetzt. Und zusätzlich kooperiere ich mit der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft in Rhein-Neckar, die mir in meiner Not damals, als das losging, sofort ein Spendenkonto zur Verfügung gestellt haben. Und quasi in diesem Team zusammen mache ich das von mir.
Das ist diese Bekanntschaft auch, die wir hier im Podcast gemacht haben, also mit unter anderem mit Familie Gras. Vielleicht kriegen wir sie ja sogar irgendwann nochmal zusammen, ja, in dem Podcast, um zusammen drüber zu reden. Nochmal zurück in die Ukraine. Es entstehen da ja sicher persönliche Bindungen mit Leuten, die man da kennengelernt hat, mit Leuten, mit denen man zusammenarbeitet und auch persönliche Bindungen, die durch den Krieg jäh gekappt werden, weil die Leute nicht mehr am Leben sind. Sie haben einen extra Newsletter dazu geschrieben, vielleicht können Sie dazu mal ein paar Sätze sagen.
Ja, der Newsletter, den ich geschrieben habe, das war ein Newsletter über meine Dolmetscherin, die ich kennengelernt habe beim ersten Aufenthalt. Die kam quasi mit uns im Donbass an und hat mit uns trainiert, wollte quasi medizinisch alles gezeigt bekommen, was wichtig ist. Es war eine von diesen jungen Frauen, die in den Donbass fahren, um ihren Soldaten dort zu helfen, mit einer marginalen Grundausbildung, was Medizin angeht, und dann bis in Schützengraben vorgehen, um Soldaten zu helfen, die verwundet werden. Die Ausrüstung kaufen die sich selber. Das heißt, die kommen mit ihrer eigenen Ausrüstung, die sie gekauft haben, vor, sind Volontäre, so wie wir das auch waren. Und die war extrem motiviert. Und das war eine ganz liebe junge Frau, mit der wir trainiert haben, mit der wir dann auch gearbeitet haben, als wir mit der Brigade angefangen haben, diesen Medivac zu fahren, und mit der da auch sehr viel Zeit verbracht haben. Und sie ist dabei geblieben bei der Tätigkeit und hat sich weiterentwickelt, hat verschiedene andere Dinge auch noch gemacht, war aber immer quasi bei dieser Brigade mit dabei. Und in Ausübung ihrer Tätigkeit oder Pflicht ist sie dann vor kurzem gefallen. Und am letzten Wochenende auch in ihrer Heimatstadt dann beerdigt worden unter großer Anteilnahme, was mich dann sehr gefreut hat. Aber das ist das Risiko. Also das muss man klar sagen, wenn man sich dort involviert in eine Situation wie diesen Krieg, gehört das wahrscheinlich mit dazu, dass Freunde und Bekannte irgendwann nicht mehr antworten, wenn man eine WhatsApp schreibt.
Und das Risiko sind sich dann natürlich alle diejenigen, die dahin gehen, bewusst. Wenn sie sich dann dort vor Ort sehen, reden sie auch über sowas? Reden sie auch über dieses Risiko? Oder ist das eine Sache, die man dann, wenn man vor Ort ist, ausblendet?
Nee, ich habe sie leider beim letzten Mal nicht getroffen. Also ich habe sie beim zweiten Turn nicht getroffen, weil wir gegenläufige Schichtpläne hatten. Aber ich habe andere Freunde und Bekannte getroffen vom ersten Mal und da spricht man schon drüber. Also es ist ein Präsent. Das ist für Menschen, die dort arbeiten oder leben, tätig sind, ist das der Alltag.
Und wenn man dann so eine Nachricht bekommt, wenn man wieder in Deutschland ist, dass die junge Frau gefallen ist, das zieht einen erstmal richtig runter, oder?
Ja. Also das ist ein schwerer Schlag, vor allem wenn es jemand ist, den man doch relativ gut kennengelernt hat in einer sehr kurzen Zeit, die aber sehr intensiv war, weil wir zusammen halt da quasi reingekommen sind in das Arbeiten dort. Und ja, ich habe zu fast allen Bekannten von damals noch Kontakt. Also ich sammle Geld, ich sammle Hilfsmittel und ich muss die, also ich verteile die auch. Und da war sie eine derjenigen, die auch Material bekommen hat und die ich auch unterstützt habe, sodass wir schon so alle 2-3 Wochen mal Kontakt hatten. Und dann ist halt ein naher Tod. Also dann ist das, wird einem klar, okay, sie wird nie wieder antworten.
Lassen Sie uns mal ganz kurz auf das schauen, was da politisch gerade passiert. Das wünschen sich natürlich viele, dass dieser Krieg zu Ende geht. Man sieht, dass die Amerikaner mit den Russen verhandeln, man sieht, dass die Amerikaner mit den Ukrainern verhandeln, jeweils die andere Seite, die Ukrainer wahrscheinlich ein bisschen mehr unter Druck setzen, dass die Amerikaner versuchen, dort natürlich, oder Donald Trump, muss man ja in Person sagen, wahrscheinlich eher aus diesen Verhandlungen auch so eine Art Geschäft zu machen. Wie schauen Sie auf das, was da politisch passiert?
Naja, was die Amerikaner angeht und ihr Verhalten, völlig fassungslos. Also man muss sich vor Augen führen, dass die Republikanische Partei die Partei von Ronald Reagan ist, also oder war wahrscheinlich, von denen ich das nie erwartet hätte, dass sie so umschwenken und ja, all das im Prinzip verraten, wofür diese Partei mal gestanden ist. Und das, was da unten stattfindet, ist kein Geschäft, ist auch kein Deal. Das ist ein Krieg. Und ich finde das Herangehen bitter, ich finde es für die Ukrainer bitter, weil sie im Endeffekt ja, abhängig sind und erpresst werden, dass sie Dingen zustimmen, die ja völlig untragbar sind. Also dieser Mineraliendeal ist ja schlimmer als ein Kolonialvertrag.
Was hören Sie von Bekannten in der Ukraine, also Ukrainern und Ukrainerinnen, zu dieser Geschichte, zu diesen Verhandlungen?
Ja, am Anfang war schon auch so ein bisschen Fassungslosigkeit und inzwischen ist es so, dass ich eigentlich, ja, das ist so ein, ja, wir müssen ja trotzdem, also ob jetzt amerikanische Waffen kommen oder nicht, wird ja nicht den Krieg bestimmen, sondern den Krieg bestimmt das, was Russland tut. Und entweder wir helfen oder die Amerikaner helfen den Ukrainern, dass sie sich möglichst gut dagegen verteidigen können. Werden sie das nicht tun, werden unnötig mehr Ukrainer sterben. Aber sie werden ja nicht aufhören können, sich zu verteidigen.
Ja, das ist also das Gespräch mit Bastian Feigl. Wenn Sie seine Arbeit oder auch die Arbeit von Familie Gras unterstützen möchten, dann schreiben Sie einfach eine Mail an unsere Podcast-Adresse general@mdraktuell.de. Wir leiten dann alles weiter, beziehungsweise bringen Sie in Kontakt. Und es ist wohl wirklich so, das sagen Herr Feigl und auch Familie Gras, dass wesentliche Teile der Hilfen, die Sie jetzt in die Ukraine bringen können, nur durch Spenden von Hörerinnen und Hörern unseres Podcastes geleistet werden können. Also Ihre Hilfe ist wichtig. Vielleicht, Herr Bühler, was meinen Sie, können wir demnächst alle nochmal an einen Tisch bringen hier im Podcast und noch ein bisschen ausführlicher über diese Hilfen sprechen?
Ja, das können wir gerne machen. Dann dürfen wir allerdings den Oberbürgermeister Rapp nicht vergessen, der Stadt Ravensburg. Den hatten wir auch bei uns im Podcast. Ja. Mit seiner Hilfsorganisation. Und es gibt eine ganze Reihe von anderen, die mittelbar jetzt aus dem Podcast heraus uns bekannt geworden sind. Also ich nehme mal den Lions Club da in Schwetzingen. Da war ich im November zu einer großen Veranstaltung, die organisiert haben. Und etliche 1.000 Euro an Spenden sind an diesem Abend eingegangen. Genauso wie in der nächsten Woche bin ich in Bad Mergentheim. Dort veranstaltet die Firma Wirt AG eine größere Veranstaltung für den Verein Freunde helfen Konvoi. Findet man auch im Internet. Es gibt Rotary Clubs in ganz Deutschland, einschließlich meines eigenen Rotary Clubs in Berlin Süd. die Spenden für die Ukraine liefern. Also das wäre dann schon ein größeres Roundtable. Es sei denn, wir grenzen es bewusst ein aufgrund der technischen Möglichkeiten und der infrastrukturellen Möglichkeiten, die Sie beim Sender haben.
Ja, ich glaube, das müssen wir tun, dass wir uns da beschränken. Wir werden schauen. Also in den nächsten Wochen irgendwann wird es passieren. Wir haben noch ein Thema offen, Herr Bühler, zu dem es so einige Mails und Fragen von Hörerinnen und Hörern gab. Ich will stellvertretend mal die Fragen von Alexander Strien an dieser Stelle zitieren. Herr Strien ist übrigens einer der fleißigsten Mailschreiber und auch wenn wir nicht alle seine Fragen immer wörtlich zitieren, hoffe ich doch, dass viele dennoch beantwortet wurden. Das gilt natürlich auch für alle anderen Fragesteller. Beispiel, Herr Strien wollte ja noch wissen, was Sie zum Fall von Colonel Susanna Myers sagen. Das haben wir besprochen. Danke an dieser Stelle an Sie, Herr Strien, und an alle anderen Mailschreiber. Wir können ja, weiß Gott, nicht alle persönlich beantworten, aber wir lesen sie alle. Und die Anmerkungen und Fragen fließen in das Gespräch, in diesen Podcast mit ein. Ach so, weil wir gerade beim Danke sagen sind, einen besonderen Dank will ich noch an Matthias Fetsch loswerden. Gruß an die Schweiz. Herr Fetsch schreibt, dass ihn unter anderem unser Podcast inspiriert habe, einen Roman rund um die Auseinandersetzung mit Russland zu schreiben. Operation Tiefer Dorn heißt er und ist wohl dieser Tage erschienen, zumindest der erste Band. Also vielen Dank, Herr Fetsch. Die mitgeschickten Exemplare werden wir sehr gerne lesen. Sicher nicht in einem Rutsch, aber so wie es die Zeit erlaubt. Ich nehme an, Herr Bühler, bei Ihnen wird es da ein bisschen länger dauern als bei mir, weil Sie ja immer zu arbeiten.
Nein, so ist es natürlich nicht. Also ich lese auch ganz gerne mal andere Sachen und bedanke mich schon im Vorweg, Fetsch. Das Buch ist allerdings noch nicht eingetroffen, aber hier liegt eine Karte, ich habe sie gerade in der Hand, eine Benachrichtigungskarte. Es liegt was vor, was ich abholen muss. Ich war gestern nicht hier in Berlin und von daher freue ich mich auf Ihr Buch. Vielen Dank.
Ja, schwer ist es nicht, also kann auch jemand anders gehen, wenn Sie keine Zeit haben, Herr Bühler. Also, nun zur Frage von Herrn Strien. Ich zitiere mal. Im Bericht des Tagesspiegels vom 11.04.25 unter der Überschrift Untauglich für den Kriegseinsatz wird von Recherchen des Teams von WDR, NDR und SZ geschrieben. Darin wird ein hochrangiger Militärattaché zitiert, dass die gelieferten Waffensysteme der Bundeswehr zu anfällig sind. Haben diese getätigten Aussagen eine Grundlage? Aus welchen Quellen bezieht der Militärattaché seine Kenntnisse? Ist bekannt, wer der Herr Militärattaché ist? Zitat Ende. Wie gesagt, Herr Strien ist nicht der Einzige, dem dieses Thema am Herzen liegt. Herr Bühler, Sie müssen die Fragen natürlich nicht alle auf einmal beantworten. Können wir peu à peu machen. Ich will mal, bevor wir zum eigentlichen Sachverhalt kommen, nach dieser Quelle fragen, nach der genannten, dieser Herr Militärattaché. Wissen Sie irgendwas über den?
Also ich wüsste jetzt nicht, dass wir uns persönlich kennen, aber ich weiß, dass er stellvertretender Militärattaché ist an unserer Botschaft in Kiew. Er hat einen Besuch in Deutschland genutzt, das ist das, was ich weiß, um an der Unteroffizierschule des Heeres hier bei Ihnen in der Gegend, in Delitzsch, vor unserem Unteroffiziernachwuchs zu seinen Aufgaben und Erfahrungen aus dem Land im Krieg der Ukraine vorzutragen. Mhm. Ein mir Unbekannter aus dem Publikum hat ein Protokoll über den Vortrag angefertigt, das dann auf unbekannten Wegen seinen Weg zu den Medien gefunden hat und da ein großes Echo in den letzten Tagen hervorgerufen hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Gerade Großbritannien ist da sehr aktiv gewesen. Also insgesamt musste da nicht viel recherchiert werden, schon gar nicht investigativ, wie ich es manchmal gelesen habe. Das ist auch kein Geheimpapier, wie ich es an anderer Stelle gelesen habe, sondern eine Mitschrift der Aussagen, so wie sie vom Protokollanten als interessant empfunden wurden. Allerdings war das Papier nach all dem, was ich weiß, nur für den Dienstgebrauch eingestuft und damit nicht für die Weitergabe an die Öffentlichkeit bestimmt. Ich sag mal, das Positive an der Berichterstattung ist, dass man an diesem Beispiel mal sieht, wie intensiv die Bundeswehr, wir hatten ja darüber im Podcast auch gesprochen, die Bundeswehr, hier vertreten durch den Militärattaché, die Informationen über diesen Krieg sammelt. die Erfahrungen sammelt, die wir dabei identifizieren können, aus denen wir Rückschlüsse für Taktik, Gefechtsführung, Ausbildung, Entwicklung und Beschaffung von Ausrüstung, logistische Konzepte bis hin zur Struktur von Truppenteilen etc. ziehen können. Nun mag man hinterfragen, was die jungen Feldwebelanwärter damit anfangen sollen. Die stehen ja am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn. Nun, ich glaube, dass man ganz offen mit der Realität eines Krieges umgehen sollte. Insofern begrüße ich, dass so eine Veranstaltung auch gemacht worden ist, auch außerhalb des Lehrplans. Und man darf sicher voraussetzen, dass der verantwortliche Schulkommandeur dies auch entsprechend eingeordnet hat und dass eben nicht der Eindruck entsteht, wie er entstanden ist, dass das Gerät insgesamt nicht kriegstauglich ist.
Für alle, die die Berichterstattung vielleicht nicht verfolgen konnten, vielleicht können Sie mal sagen, um welche Waffensysteme es geht, auch wenn es für den Dienstgebrauch eingestuft ist. Also zumindest können Sie über die Dinge reden, die in der Öffentlichkeit sind. Welche Vorwürfe gibt es da, welche Kritik?
Also es geht grundsätzlich um alle Großwaffensysteme, die von Deutschland aus in die Ukraine geliefert wurden in den letzten Jahren. Sie sind dort hochwillkommen und insgesamt hochgeschätzt von den Ukrainern, so heißt es da auch in diesem Vortrag. Das deckt sich auch mit den Aussagen, die ich von ukrainischen Offizieren bekomme, bei deren operativer Ausbildung ich ja seit einigen Jahren im Baltikum auch aushelfe. Im Mai geht es wieder los. Aber dieser Punkt, diese Wertschätzung von den Ukrainern, die hat es natürlich nicht in die Schlagzeilen geschafft. Also eher schon das abschließende Fazit wie uneingeschränkt kriegstauglich ist kaum ein deutsches Großgerät. Also das Wörtchen kaum ist ja schon ein Weichmacher, der andeutet, dass man da ordentlich differenzieren muss zwischen den Waffensystemen. Nun geht es da, wie gesagt, um die gesamte Palette von Großgerät, das da geliefert wurde, von der Iris-T SLM Flugabwehrrakete bzw. Flugabwehrsystem, den Patriot-Batterien über den Flugabwehrpanzer Gepard, die Panzerhaubitze 2000, Kampfpanzer Leopard 1 und Leopard 2 bis hin zum Schützenpanzer Marder. Also Iris-T SLM, das ist das beste Flugabwehrsystem seiner Klasse weltweit, mit einer Trefferquote von nahezu 100%. Dass die Raketen deshalb teuer sind, das mag man beklagen von irgendeinem Ukrainer, aber das ist für mich einleuchtend, sonst wäre sie auch nicht so gut. Da ist ja ordentlich was investiert worden, im Übrigen auf Kosten der Firma in den Anfangsjahren. Dass der Kampfpanzer Leopard 1, den die Bundeswehr schon seit Jahren nicht mehr nutzt, nicht denselben Gefechtswert besitzt wie der Leopard 2 und deshalb auch nicht so eingesetzt werden kann wie der Leopard 2, das weiß jeder, der sich ein bisschen mit Panzern auskennt. Aber es ist ein robustes Kampffahrzeug, das mit zusätzlicher Panzerung und zusätzlichen Schutzausrüstungen ausgerüstet werden kann und seinen Dienst in der Ukraine leisten kann, wenn er entsprechend seiner Fähigkeiten eingesetzt wird. Ich will es mal generell sagen, bevor ich jetzt die ganze Liste da durchgehe. Also kein militärisches Großgerät der Welt ist per se kriegstauglich. Es braucht immer eine gut ausgebildete, möglichst erfahrene Besatzung. Es braucht eine Besatzung, die nicht nur zum Kämpfen ausgebildet ist, sondern auch zur notwendigen Wartung des Geräts. Das ist für alle eine etwas schwierigere Aufgabe, die Wartung des Geräts. Das wird manchmal vernachlässigt. Aber sie müssen das eben auch tun. Es braucht ein funktionierendes Instandsetzungskonzept. Je kleiner der Schaden, desto weiter vorne kann er behoben werden. Große, zeitaufwendige Schäden, die müssen von Spezialisten weit hinter der Front behoben werden, das ist nichts Neues. Dazu gehört ein funktionierendes Berge- und Abschubkonzept, Bergepanzer weit vorne, die unter Schutz das ausgefallene Gerät bergen können. Dann Tieflader, die zum Transport nach hinten eingesetzt werden. Es braucht ein Nachschubsystem, das die notwendigen Ersatzteile an den Ort bringt, an dem das Gerät instand gesetzt wird. Und es braucht natürlich die notwendige Stückzahl auch an Ersatzteilen, die auf Lager sein müssen, die man nicht irgendwie bestellen muss, sondern die auf Lager sind. Und schließlich muss es, basierend auf all dem, was ich gerade genannt habe, das Gerät entsprechend seiner Fähigkeiten eingesetzt werden. Kein Gerät operiert alleine auf sich gestellt, sondern im Verbund mit anderen. Und darüber hinaus ist es wichtig, dass das Gerät im Einsatz so genutzt wird, dass bestimmte Grenzen nicht überschritten werden. Ja. Also wenn ich wenn ich die Kriegstüchtigkeit eines Geräts beurteilen will, dann muss ich mir alle Faktoren ansehen, die ich gerade genannt habe. Und in der Ukraine fehlt es nach 3 Jahren Krieg naturgemäß an vielem. Seit 2 Jahren haben sie etwa dieses deutsche Großgerät. Es fehlt an vielem, zum Beispiel, weil überhaupt keine Zeit ist, einen Panzermechaniker in der Tiefe auszubilden, die es eigentlich erfordert und wie es auch bei uns gemacht wird. Und das könnte man jetzt nochmal ausdividieren, wie das in der Ukraine, wie die Situation dort aussieht. Aber das kann man sich ja vorstellen auch. Das brauchen wir jetzt nicht mehr im Einzelnen besprechen. Mhm.
Sonst wird es bestimmt auch mehr als dieser eine Satz, den Sie noch sagen wollten. Und Wartung, die natürlich notwendig ist bei jedem technischen Gerät, ist natürlich im Kriegszustand wesentlich komplizierter, weil das Gerät viel intensiver genutzt wird, weil die Bedingungen für die Wartung natürlich viel schwierigere sind. Und es weiß ja jeder, das hatten Sie schon angedeutet, dass man beispielsweise mit einem Rohr einer Haubitze keine 5000 Schuss abgeben kann und dann denkt irgendwie, dass die immer noch genau schießt. In der Berichterstattung, das will ich zum Schluss fragen, Herr Bühler, wurde ja auch Widerspruch laut. Ne? Der Verteidigungsminister sagt, ihm seien keine Beschwerden aus der Ukraine bekannt. Der ukrainische Botschafter Makeyev, der lobt die deutschen Waffen, sagt, die gehören zu den besten, die wir haben. Stellt sich aber trotzdem die Frage, also wie kann es denn sein, dass der Minister sowas nicht weiß? Es ist ja ein internes Bundeswehrpapier.
Also erstmal möchte ich dem Herrn Botschafter danken für diese Einordnung, die ja eigentlich dem Tenor der allgemeinen Berichterstattung widerspricht. Aber zu Ihrer Frage, also der Minister hat ja nur gesagt, dass ihm Beschwerden aus der Ukraine nicht vorliegen. Da hat er sicher recht zu diesem Zeitpunkt. Aber er hat natürlich das Protokoll bekommen, von dem wir gerade gesprochen haben, als es durch die Berichterstattung bekannt wurde. Davon kann man ausgehen. Es wäre schon zu viel verlangt, wenn der Minister jedes interne Papier in der Bundeswehr kennen würde. Aber sobald es eine solche auch politische Relevanz bekommt, dann verlangt er natürlich sofort danach.
Okay. Und damit sind wir fast am Ende. Heute nochmal ein kleiner Podcast-Tipp. Was passiert im Bundestag? Was passiert im Regierungsviertel? Wie ist es, wenn die Fernsehkameras, Mikrofone ausgeschaltet sind? Im Podcast Berlin Coach entschlüsselt quasi Linda Zerwakis mit dem Team aus dem ARD Hauptstadtstudio die Entscheidungen und Hintergründe aus Bundestag, Kanzleramt und Parteizentralen. Und sie greifen das auf, was im Nachrichtenalltag manchmal zu kurz kommt. Berlin Coach gibt es jeden Freitag in der ARD Audiothek. Den Link finden Sie dann auch in unseren Shownotes. Dies als Hinweis am Schluss. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen, Lob, Kritik, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns nach Ostern wieder. Wir zeichnen am Mittwoch, 23. April auf, aber erst am Abend, sodass wir den Podcast dann erst am Donnerstag, 24. April veröffentlichen. Bis dahin, Ihnen ein paar schöne Feiertage. Arbeiten Sie nicht zu viel. Ich weiß, dass das Ihnen schwerfällt. Und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Auch Ihnen schöne Ostertage.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.